Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Der 9. Mai ist in Russland einer der wichtigsten Feiertage des Jahres. Nach Silvester wahrscheinlich der zweitwichtigste. Der Tag der Befreiung Europas vom Faschismus. Und viele Menschen machen sich berechtigte Sorgen, wie dieser Tag wohl in diesem Jahr begangen wird. Nicht wenige machen sich hier in Deutschland aber auch schon Sorgen dazu, wie wohl der 8. Mai bei uns begangen wird. Der Tag, der in Deutschland ja für viele auch der Tag der Befreiung ist. Manche nennen ihn immer noch den Tag der Kapitulation. Manche sagen einfach ganz neutral, es ist halt der Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs. Klar ist aber, dass es in diesem Jahr sehr schwierig wird, diesen Tag in Deutschland angemessen zu begehen, wegen des Kriegs, den Russland in der Ukraine führt. Und was es unter diesen Umständen bedeuten kann, ihn, diesen 8. Mai, angemessen zu begehen. Das fragen wir Christina Morina. Sie ist Professorin für allgemeine Geschichte unter besonderer Berücksichtigung der Zeitgeschichte an der Universität Bielefeld. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Frage jetzt an Sie als Fachfrau. Wie nennen Sie denn den 8. Mai in Deutschland? Befreiung, Kapitulation oder einfach Jahrestag des Kriegsendes?
Es ist der Tag der Kapitulation, der Tag des Kriegsendes und inzwischen auch ein Tag der Befreiung. Das hat sich über die letzten Jahrzehnte ja als dominante Perspektive darauf durchgesetzt.
Es gab zu dem Tag in diesem Jahr, dem 8. Mai, dem kommenden Sonntag, mit dem natürlich viele Probleme haben, auch die Organisatoren, was da gemacht werden muss, einen radikalen Vorschlag gehört angesichts des Kriegs in der Ukraine, nämlich den Vorschlag, es ist ja auch kein runder Jahrestag, wir lassen ihn in diesem Jahr komplett ausfallen. Was halten Sie davon?
Also den Jahrestag kann man nicht ausfallen lassen, weil er natürlich im Kalender steht. Man kann debattieren, wie man darüber öffentlich redet, wie man ihn begeht. Und selbstverständlich trägt dieser aktuelle Kontext diese Überlegungen und muss auch in sie einfließen.
Aber man merkt doch, welche große Probleme auch die Organisatoren der vielen, vielen Veranstaltungen haben, große und kleine, die am Sonntag geplant sind. Da gibt es einige, die haben bereits eingeladene Vertreter aus Russland und zum Teil auch aus Belarus wieder ausgeladen. Andere haben beschlossen, sie stillschweigend dabei zu haben und nicht mehr reden zu lassen und. Was ist denn da richtig und was falsch?
Ja, das muss am Ende natürlich jede Organisation und Institution auch für sich selbst entscheiden und dann auch gut begründen. Ich denke, generell sollte man nicht vergessen, dass der Tag der Kapitulation oder der Tag des Kriegsendes auch der Tag ist, an dem nicht nur Deutschland gegenüber der Sowjetunion kapituliert hat, sondern eben auch gegenüber den anderen drei alliierten Streitkräften. Und das bleibt historische Wirklichkeit und bleibt wichtig als historisches Gedenken.
Es gibt ja darüber hinaus vieles, was passiert oder was diskutiert wird. Zum Beispiel am großen Berliner Ehrenmal wurden die sowjetischen Panzer mit ukrainischen Flaggen abgedeckt und die CDU in Berlin, die Berliner CDU, fordert sogar die Entfernung dieser Panzer und einer Veränderung des Ehrenmals. Ist sowas angemessen?
Ja, also sowas ist natürlich legitim zu diskutieren. Es ist die Frage, ob man es ausgerechnet dann in einem Kontext des Gedenkens an das Kriegsende, das ja in allererster Linie deswegen wichtig ist, weil Deutschland damals besiegt werden musste bis zum bitteren Ende und somit dann Frieden in Europa wieder herrschen konnte. Wie grundsätzlich solche Erinnerungsorte, solche Gedenkstätten ausgestattet sind, das sind ja in Berlin auch maßgeblich Gedenkstätten, die gleich nach Kriegsende auch von der Sowjetunion mitgeprägt worden sind, dass die Ausstellung von militärischem Gerät grundsätzlich etwas ist, was ich zum Beispiel nicht, außer zu Bildungszwecken, vielleicht nicht unbedingt nötig finde, ist absolut diskutier- und debattierbar und im Kontext, deshalb ist ja eben Geschichte auch immer gegenwärtig, im Kontext dann aktueller Entwicklungen bekommen solche Symbole natürlich immer noch eine neue Aufladung und jetzt auch eine gewisse Provokation, eine Kränkung, diese symbolische Verflaggung mit der ukrainischen Flagge sollte das ja so ein bisschen brechen. Also sicher, es kann und sollte und darf natürlich debattiert werden. Ist immer die Frage, in welchem Kontext und mit welchen Gründen.
Stellen wir uns mal vor, Frau Morina, Sie hätten ein hohes politisches Amt in Deutschland inne, werden Bundespräsidentin, Bundeskanzlerin oder etwas, oder Präsident des Deutschen Bundestags, also mindestens die Kategorie, und müssten am Sonntag, am 8. Mai eine Rede halten zu diesem Tag. Was wäre das für eine Rede?
Das wäre eine, die, glaube ich, recht transparent darüber reflektieren würde, wie solche Reden normalerweise entstehen und dass einer ihrer wichtigsten Sinne sozusagen darin besteht, der Gegenwart und der Zukunft irgendeine Botschaft zu mitteln. Das ist sozusagen die Logik dieser öffentlichen, erinnerungskulturellen Praktiken und auch also auf die Reden, die dazu gehalten werden, dass das von einem Hintergrund wie dem derzeitigen eben besonders schwierig ist, weil eine der damaligen Alliierten, die gegen das Nationalsozialismus Deutschland gekämpft hat, in der Sowjetunion war, die heute mit der Nachfolgearmee, der Sowjetarmee, der russischen Armee, die damals eben Sowjetarmee war, vorher Rote Armee, wieder Krieg führt, macht dieses Gedenken schwieriger, als es ohnehin schon immer war. Ich würde sehr, sehr stark daran erinnern, dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist, wie in Deutschland, dass in Deutschland überhaupt die sowjetische Seite dieses Krieges angemessen erinnert wird. Es hat jahrzehntelang gedauert, bevor die deutsche Öffentlichkeit einigermaßen hinreichend darüber informiert war, was die deutsche Wehrmacht, was die deutschen SS-Verbände im sowjetischen Territorium angerichtet haben, dass 27 Millionen sowjetische Staatsbürger ums Leben gekommen sind, davon 2/3 Zivilisten, die Blockade von Leningrad, dass über 500 Orte in der Sowjetunion Massaker gesehen haben, wo über 500 Menschen ermordet worden sind. Das sind so Zahlen und Daten, die gar nicht selbstverständlich eigentlich, die erst in den letzten wenigen Jahren mehr ins öffentliche Interesse gerückt sind. Und das ist eigentlich eine Errungenschaft der historischen Aufklärung, auch der politischen Selbstverständigung, der Verantwortungsbereitschaft im Lichte dieser Geschichte in Deutschland. Und dass sowas nicht von heute auf morgen oder auch nicht von einem Monat auf den nächsten komplett in Frage gestellt werden kann und darf, daran würde ich festhalten. Und zum Dritten darauf verweisen, was ich vorhin schon gesagt habe, dieser Tag ist eben nicht nur, und das spiegelt übrigens auch eine Entwicklung der letzten Jahre, dass dieser Sieg sehr stark von der Russischen Föderation russifiziert worden ist und in Vergessenheit gerät, dass eben die Sowjetunion ein Vielvölkerstaat war, dass andere sowjetische Republiken daran beteiligt waren, aber eben auch die Westalliierten eine große Rolle in der Beendigung dieses Krieges gespielt haben. Darauf würde ich verweisen, dass also jetzt so reduziert wird auf eine deutsch-russische Kapitulationsgeschichte, ist der Geschichte ja nicht angemessen, sondern da wäre ein weiterer Blick nach wie vor nötig. Und ja, also das wäre so der Rahmen, glaube ich, den ich abstecken würde.
Da Sie jetzt natürlich erwartungsgemäß und völlig zu Recht da eine Rede skizziert haben, die sehr durch Ihren Beruf geprägt ist als Historikerin, möchte ich Ihnen jetzt gerne eine Frage stellen, wo man vielleicht sagen könnte, das kann man jeden fragen, bloß keine Historikerin. Mit teilweise auch dem, was Sie nochmal erwähnt haben und ähnlichen Argumenten, begründen ja heute Politiker, vor allen Dingen Politiker der SPD, aber auch andere, ihren, und das räumen Sie zum Teil ein, vielleicht falschen Umgang mit Russland in den letzten 10, 20 Jahren. Und jetzt kommt die Frage, die vielleicht kurioserweise an Sie geht. Hat die Politik, gerade die sozialdemokratische Politik in jüngster Vergangenheit, da vielleicht ein bisschen zu historisch argumentiert und zu sehr von der deutschen Geschichte motiviert gehandelt?
Das ist eine sehr gute und sehr wichtige Frage, die hoffentlich zukünftig viele, viele Dissertationen und Monographien hervorbringen wird, die sich aber so leicht nicht beantworten lässt. Es liegt natürlich nahe, den Schluss zu ziehen erstmal. Es liegt auch nahe, das anzuführen als eine Art Rechtfertigung. Ich glaube, zu einem gewissen Grade ist es auch plausibel zu sagen, dass man da so geeicht war auf einen Versöhnungsdiskurs, auf eine Versöhnungsgeschichte, ja, nicht nach 45 eigentlich, sondern eben dann erst eine nach 1990 mit dem vereinten Deutschland und dann der GUS und der Russischen Föderation. Wenn man sich das deutsch-russische Verhältnis anguckt seit den 90er Jahren, ist das sozusagen das Grundmotiv gewesen, das sich durchzieht. Aber es ist natürlich auch eine recht leichte Erzählung. Und am Ende können wir das alles nicht beurteilen, ohne Akteneinsicht zu haben, ohne die Handlungen und die Überlegungen der Akteurinnen oder Akteure etwas genauer nachvollziehen zu können, jenseits auch dessen, wie sie es heute einordnen und darstellen. Und dann ist absolut die Frage, welche Prämissen waren eigentlich die entscheidenden, an welchen Stellen sind Prämissen nicht überdacht worden, hätten überdacht werden müssen und wie konkret sieht eigentlich dieser Zusammenhang eines Versöhnungsgedächtnisses und einer zu blinden Russlandpolitik eigentlich genau aus? Das ist eine hochspannende Frage. Und ich würde auch immer skeptisch bleiben, ob da am Ende nicht andere Prämissen und Interessenlagen doch entscheidendere sozusagen Wirkung hatten.
Die Historikerin Christina Morina im Deutschlandfunk Kultur, 4 Tage vor dem 8. Mai, der in diesem Jahr ein besonders schwieriger Gedenktag werden könnte und wohl auch wird. Frau Morina, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ja, einen schönen guten Morgen.